Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Die Architekturtage, Österreichs größte Publikumsveranstaltung für Architektur und Baukultur, starten in die 12. Runde. Von 7. bis 8. Juni erwartet sie österreichweit ein vielfältiges Programm. Motto? Geht's noch? Planen und bauen für eine Gesellschaft im Umbruch. Die Architekturtage verbinden aktuelle Themen wie Klimawandel, Ressourcen und Ökologie. Es gibt keine Klimawende ohne ein radikales Umdenken in Bauwirtschaft und Baukultur. Wie reagieren Architekten und Zivilingenieure auf diese großen Veränderungen und neuen Problemstellungen? Als prominenten Themenbotschafter konnten die Architekturtage den deutschen Architekt, Bauingenieur und Unternehmer Professor Werner Sobeck gewinnen. Als einer der Initiatoren der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen gilt er als einer der Vordenker für nachhaltige Ansätze in der Bauwirtschaft. Im Gespräch mit Professor Christian Kühn, Professor für Gebäudelehre an der Technischen Universität Wien und Vorstandsvorsitzender der Architekturstiftung Österreich, erzählt Professor Werner Sobeck eindrucksvoll über seinen persönlichen Werdegang und die dringliche globale Bedeutung eines Umdenkens im Bausektor.
Herzlich willkommen, Werner Sobeck.
Gern, guten Morgen.
In der Architektenkammer in Wien. Sie sind hier heute als Themenbotschafter für die Architekturtage 2024 und ich bin im Vorstand des Vereins Architekturtage der Organisatoren dieser Veranstaltung, die am 7. und 8. Juni dieses Jahres in ganz Österreich stattfinden wird. Und sie beschränkt sich nicht nur auf diese zwei Tage, sondern es gibt im Vorfeld einzelne Veranstaltungen, unter anderem eben auch diesen Podcast, in dem wir über Fragen der Nachhaltigkeit sprechen werden. Mein Name ist Christian Kühn, ich bin Professor für Gebäudelehre an der TU Wien und war lange Studiendekan dort und beobachte die Ausbildungsentwicklung mit großer Neugier unter den sehr stark geänderten Rahmenbedingungen. Vielleicht sage ich ein paar Worte zu Ihrer Person für die Hörer, die Sie nicht kennen. Sie sind einer der bedeutendsten deutschen Bauingenieure und Architekten, haben das Institut von Frei Otto übernommen für Leicht- und Flächentragwerke und dieses Institut dann fusioniert mit einem anderen Institut, das eine ganz große Tradition von Bauingenieuren umfasst hat, von Fritz Leonhardt über Jörg Schleich dann bis zu Ihnen. Und Ihr großes Thema ist ja die Interdisziplinarität, die mit diesen Zusammenführungen ja tatsächlich realisiert worden ist. Und neben dieser akademischen Tätigkeit betreiben Sie auch ein Ingenieurbüro mit vielen Standorten auf der ganzen Welt und ungefähr 400 Mitarbeitern. Und Sie sind Themenbotschafter, nicht nur für die Architekturtage, sondern für ein Thema schon seit spätestens den 1990er Jahren, für das Thema Nachhaltigkeit. Und vielleicht erläutern Sie uns ganz kurz, warum Sie sich für dieses Thema engagiert haben.
Ja, vielen Dank. Ich erläutere das gern und ich schicke gleich voraus, dass es eigentlich nicht das Hauptinteresse meiner beruflichen Karriere ist. Ich wollte immer Bühnenbildner werden. Und als es dann soweit war, war eigentlich die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Kontext der ersten und zweiten Ölkrise ziemlich hoch. Und die einschlägigen Fachleute haben gesagt, also wenn du Bühnenbildner werden willst, dann kannst du gleich aufs Arbeitsamt gehen. Ne? Da gibt's erstens keine Stellen und wenn es welche gibt, dann sind die so niedrig dotiert und mit kurzfristigen Arbeitsverträgen. Und dann war ich so als junger Mensch, der in der Provinz groß geworden ist, aber immerhin der Provinz, die den ältesten Industriebetrieb der Welt beinhaltet. Seit 1345 ununterbrochene Produktion von Stahlerzeugnissen mitten im Schwäbischen. Und habe mich dann entschlossen, Architektur und Bauingenieurwesen zu studieren. Und es war vollkommen klar, dass man das in Summa studieren muss, weil das architektonische Denken und Arbeiten sehr stark konzeptionell ist, sehr stark komponierend, wohingegen die Ausbildung der Ingenieure ausschließlich dekomponierend ist, also im klassischen naturwissenschaftlichen Vorgehensweise die Dinge auseinandernehmen bis ins Kleinste und erklären, warum es so ist. Und mir war weder das eine noch das andere intellektuell befriedigend, also habe ich beides gemacht. Und habe seither natürlich immer ein Bein in der Ecke der Ingenieure und das andere Bein in der Ecke der Gestalter, sage ich mal. Weil ich mehr Gestaltung mache als klassische Architekturarbeit im üblichen Sinn. Und der Leichtbau als etwas, was die schwierigste aller Disziplinen in den Ingenieurwissenschaften ist. Und aber etwas ist auch, was man mir in die Wiege gelegt hat in dieser armen schwäbischen Provinz als das Sparsame. Das war immer das, was mich fasziniert hat. Aber immer unter Gestaltungsgesichtspunkten. Ja, also die Suche nach dem Minimalen, aber gleichzeitig auch nach der Bestmöglichen, nach der Suche nach der Ästhetik, nach der Schönheit.
Sie sprechen ja auch manchmal von der eigenen Schönheit der Dinge.
Ja, das ist...
Was ich sehr klassisch ingenieurmäßig finde. Die Ingenieure lieben das, wenn die Schönheit emergiert.
Ja, genau, das ist...
Das ist, die Architekten greifen gerne ein. Ingenieure züchten die Schönheit ein bisschen aus Distanz. Ja. Aber Vielleicht sprechen wir doch auch über aktuelle Fragen für unsere Zuhörer, die ja nicht nur aus dem Architekturbereich kommen, hoffentlich. Ein Thema, mit dem Sie Ihre Vorträge sehr oft beginnen, ist das 1,5-Grad-Ziel. Mhm. Und das ist sehr abstrakt. 1,5-Grad Erwärmung sollte nicht überschritten werden im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Warum ist dieses 1,5-Grad-Ziel so wichtig? Warum ist es überhaupt gewählt worden?
Wenn man das Paris Treaty, den Pariser Klimaschutzabkommen, liest, was niemand macht, und die zugehörigen Anhänge und Erläuterungen, dann steht es explizit dort drin. To ensure food security. Das heißt 1,5 Grad, um die Ernährung der Menschheit aufrechterhalten zu können. Das ist der Hauptgrund.
In der wachsenden Bevölkerung natürlich.
Das kommt dazu. Das kommt dazu. Aber wir haben ja heute schon die Situation, dass wir weit verbreitet Hunger haben, obwohl Hunger gar nicht notwendig wäre. Wir haben heute, wenn ich das so sagen darf, bei 8 Milliarden Menschen immerhin die eigenartige Situation, dass wir Hunderte von Millionen an Mangelernährung haben. Eine ähnliche Größenordnung an Unterernährung, was ja unterschiedliche Dinge sind. Und gleichzeitig über Getreide und andere Nahrungsmittel in Hülle und Fülle verfügen. Wenn Sie die Weltgetreideproduktion nehmen, was niemand weiß, mit 3 Milliarden Tonnen ungefähr und teilen die durch 8 Milliarden Menschen und dann durch 365 Tage, dann hat jeder Erdenbürger pro Tag 1 Kilogramm Getreide zum Essen zur Verfügung. Das heißt, es ist nicht eine Frage der Produktion, sondern eine Frage der Distribution, einer Verteilungsgerechtigkeit, die wir nicht haben, aufgrund von sogenannten marktwirtschaftlichen Mechanismen.
Und es ist schlechter geworden in den letzten Jahren.
Natürlich ist es schlechter.
Man konnte ja bis vor wenigen Jahren immerhin eine Verringerung der Armutsquote feststellen.
Ja.
Und das ist wieder gekippt in die andere Richtung.
Das ist gekippt und gleichzeitig hat man die Definition von Armut verändert. Das ist auch beliebt. Das machen die Politiker in Zentraleuropa ja gern, wenn es darum geht, die Arbeitslosigkeit zu senken. Dann ändern sie die Definition der Arbeitslosigkeit. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu, etc. Also auf jeden Fall halten wir fest, es gibt eigentlich für 8 Milliarden Menschen genug zu essen. Und wenn jeder 1 Kilogramm pro Tag hat, dann könnte man, wenn man sagt, ja okay, 10 Milliarden sind wir in einer Generation in 25 Jahren, 2050, dann würden halt auf den Bürger im Durchschnitt ungefähr 800 Gramm fallen. Das ist immer noch alles mehr als genug, wenn nicht erhebliche Teile dieses Getreides einfach kaputt gehen würden durch Nichtnutzung oder an Tiere verfüttert werden zur Fleischerzeugung, zur sogenannten. Was man aber macht. Ja? Das heißt, die Weltgerechtigkeit spiegelt sich da schon in der großen Ungerechtigkeit wieder. Das ist das eine. Das ist Paris Treaty, die sagen, wir müssen, um Einbrüche in der Nahrungsmittelproduktion zu vermeiden, es geht um die Einbrüche, das Ganze, das durchschnittliche Temperaturerhöhung, die Temperaturanomalie auf 1,5 begrenzen. Warum? Diese Einbrüche, schauen Sie, 1,3, was wir heute haben, ist ja nur der Mittelwert über alle Punkte dieser Welt, über alle Tage eines Jahres. Das heißt, das Mittel vom Mittel. In Wirklichkeit, und das weiß man schon seit sehr, sehr langer Zeit, es wird eben nur nicht entsprechend publiziert und ins Bewusstsein der Menschen gerückt, haben wir heute über den Meeren ungefähr 0,6 und über den Landflächen ungefähr 2,0.
Und in Sibirien noch mehr.
Ja, und über den Landflächen inhomogen. Das ist das Drama. Wir haben über den Landflächen Bereiche, wo wir eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur haben von bis zu 6 Grad. Und wenn Sie jetzt sagen, und was machen wir denn mit der beispielsweise Sommermitteltemperatur? Und dann sehen Sie, je weiter nördlich Sie kommen, beispielsweise nach Sibirien, dort haben Sie schnell mal 8 oder 10 Grad. Und das bedeutet das Auftauen der Permafrostböden. Und eine zweite große Zone, wo Sie eine extreme Erwärmung und Steigerung der Sommermitteltemperaturen haben, ist der Mittelmeerraum. Und das ist der Obstgarten Europas. Und eine weitere Zone haben Sie im Bereich amerikanischer Midwest bis hinüber nach Kalifornien. Und das ist der Obst- und Getreidegarten der Vereinigten Staaten. Das heißt, in diesen Bereichen, wo sehr, sehr viele Menschen leben, ich nenne das die 20-40-Grad-Zone, also das heißt ein Band horizontal zwischen 20. Breitengrad Nord und 40. Breitengrad Nord. Dieses Band ist gerade mal 2200 Kilometer breit und spannt einmal um die Erde. In diesem Band lebt die Mehrheit der Menschheit.
Und dort schlägt der Klimawandel besonders zu.
Richtig.
Jetzt ist es klar, dass wir als besorgte Bürger oder besorgte Ingenieure dieses Thema besprechen und sehr besorgt besprechen. Aber warum muss eigentlich die Architektur und das Bauwesen hier auch als verursachender Faktor betrachtet werden? Ich glaube, darüber sollten wir jetzt sprechen, weil es geht ja hier wirklich ein bisschen darum, dass wir nicht nur Teil der Lösung sind, sondern auch ganz massiv Teil des Problems.
Definitiv.
Fast mit einer Art von Suchtverhalten. So wie es die Fettsucht gibt, gibt es die Flächensucht, die Emissionssucht.
Ich komme darauf gleich zurück, ja? Wenn Sie mir noch einen Nachsatz oder eine Nachklappe erlauben. Es ist in der Forschung im Bereich Nahrungsmittelerzeugung, Getreide etc., Agrarwissenschaft, relativ klar nachgewiesen, durch Freiluft wie auch durch Indoor-Experimente, dass Sie beispielsweise bei bestimmten Getreidesorten ein relativ starkes, fast schon optimales Wachstum haben bei mittleren Tagestemperaturen in der Größenordnung von 25 bis 29, 30 Grad. Dass dieses Wachstum aber signifikant abgibt, wenn die Tagesmitteltemperatur größer wird. Warum? Ist relativ einfach. Die Pflanze befürchtet ein Austrocknen und schließt deshalb die Spaltöffnungen der Blattunterseite, damit sie weniger transpiriert.
Und sie ist vorsichtig, die Pflanze.
Sie wird vorsichtig.
Sie macht gleich wieder auf.
Richtig. Und dadurch nimmt sie natürlich kein CO2 ein, weil das wird durch dieselben Spaltöffnungen aufgenommen. Das führt zu einer Verlangsamung des Wachstums. Und wenn sie in der Phase der Fruchtproduktion sind, eben zu einem Ernteminderertrag. Das ist der Punkt. Ja? Das heißt, diese Erwärmung innerhalb der 20-40-Grad-Zone in den Obst- und Getreidegärten unserer Menschheit hat bei einer geringen Steigerung signifikante Ernteerträge zur Folge. Und das bedeutet, auf der einen Seite, die landwirtschaftliche Produktion bricht zusammen, die Leute werden arbeitslos, die Bauern verlieren Hab und Gut. Das bringt soziale Destabilisierung und es bringt Migration. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, es gibt weniger zu verteilen. Wir hatten schon über Verteilungsgerechtigkeit gesprochen. Dann gibt es eben noch weniger zu verteilen. Das bringt auch soziale Destabilisierung. Und die Angst vor der sozialen Destabilisierung infolge dieser Effekte ist die größte Angst, die im politischen Raum derzeit zu finden ist, in Hintergrundgesprächen. Jetzt hatten Sie aber gefragt, das Bauwesen. Nun, das Bauwesen steht für ungefähr 60% des Ressourcenverbrauchs, wobei Ressource ist nicht gleich Baumaterial, für 50% des Massenmüllaufkommens, für 50% der Emissionen und für erhebliche Prozentsätze, wenn es um Energie geht. Energie ist aber nicht das prinzipielle Problem. Das heißt, mit dem Bauwesen, und zwar mit der Herstellung und dem Betrieb und dem Umbau und Rückbau, haben wir den größten Hebel in der Hand einer einzelnen Gruppe auf dieser Welt, um die Größe der Emissionen und des Energieverbrauchs und so weiter zu beeinflussen.
Das bietet uns aber auch die Möglichkeit einzugreifen. Mit welchen Möglichkeiten? Also es ist ja klar, wenn wir zum Ressourcenverbrauch 60% beitragen, dann muss man bei den Ressourcen ansetzen, beim Material ansetzen, bei den konstruktiven Möglichkeiten des Leichtbaus ansetzen. Aber nehmen wir vielleicht den ganzen Bereich des Zements und der Betonindustrie her. Das sind ja Milliarden von Kubikmetern und Tonnen, die hier verbaut sind bereits. Jetzt ist klar, im Neubau wird man sich sehr vorsichtig verhalten und so gering wie möglich die Massen ansetzen. Was kann man tun mit dem Bestand?
Zunächst müssen wir sagen, welche sind die Kriterien, nach denen wir handeln wollen. Und die Kriterien lassen sich relativ einfach aufsummieren. Es ist eben der Ressourcenverbrauch, die Abfallproduktion, die Emissionserzeugung und der Energieverbrauch. Letzteres zurzeit kritisch, vom Prinzip her unkritisch.
Also mittelfristig gibt es Energie genug, ist die These.
Die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen benötigen. Plus Wind, plus Wasser, plus Geothermie. Wir haben Energie im Überfluss. Wir haben nur aus Bequemlichkeitsgründen, auch aus Kostengründen, die gesamte industrielle Revolution bis zur heutigen Situation durch Verbrennungsprozesse mit Energie versorgt. Ja, Energie als Umwandlungsprozess durch Verbrennung. Und damit haben wir die Emissionen erzeugt, die das heutige Problem darstellen, weil diese Emissionen eben die Erwärmung der Erde bewirken. Jetzt, nachdem man das erkannt hat, versucht man von diesen Verbrennungsprozessen wegzukommen, was natürlich für die Länder des sogenannten globalen Nordens, früher die erste Welt, beides ganz eigenartige Begriffe, eine dramatische Umstellung bereits bestehender Anlagen bedeutet. Ausbau der häuslichen Warmwasser- und Raumwärmeerzeugung, die man bisher eigentlich fast ausschließlich auf Verbrennungsprozessen basiert und hin zu einer elektrischen Erzeugung mithilfe von Wärmepumpen, von elektrischer Direktheizung etc. Das heißt, die Elektrifizierung der gebauten Welt, der Weg zur elektrischen Stadt, den ich schon seit über 20 Jahren fordere, das ist dann die emissionsfreie Stadt, also das Idealziel, wenn man den Strom emissionsfrei herstellt. Das kann man alles, nur hat man es versäumt, auf der politischen Seite die Randbedingungen dafür zu setzen, dass jetzt, wo wir beschlossen haben, endlich mit großer Verspätung diese emissionsbehafteten Verbrennungsprozesse zu beseitigen, dass wir genügend Strom haben. Und zwar genügend Strom vor Ort. Das setzt sich zusammen aus drei Komponenten. Das ist die Stromerzeugung, verbrennungsfrei. Die gibt es nicht in der Menge, wie wir es benötigen. Das zweite sind die großen Transportnetze, also von Nord nach Süd und Ost nach West. Die gibt es nicht in der Menge, wie wir sie benötigen, obwohl wir das seit langer Zeit wissen. Und die Verteilernetze vor Ort im Niedrigspannungsbereich. Die sind auch nicht hinreichend ausgebaut worden. Das heißt, es sind unglaubliche politische Versäumnisse der letzten 20 bis 30 Jahre, die uns heute eine Situation bescheren, die da heißt, wenn wir tatsächlich als Bürgerinnen und Bürger einsehend, dass wir diese emissionsbehafteten Verbrennungsprozesse beendigen müssen, alle anfangen, unsere Heizungen auszubauen und alle anfangen, elektrische Autos zu fahren, dann bricht die Stromversorgung zusammen.
Die Zeit bis 2030 wird immer kürzer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja ganz relevant, dass man vor 2030 diese Reduktion um 50% an Emissionen zustande bringt, weil sonst das System eigentlich nicht mehr funktionieren kann.
Die Extrapolation von heute, also wenn wir so weiter emittieren wie bisher, dann erreichen wir das sogenannte Emissionskontingent, mit dem wir 1,5 reißen im Jahr 2029. Die Erderwärmung, ein gewisser Status der Erderwärmung, wird durch eine gewisse Menge an klimaschädlichen Gasen, im Wesentlichen CO2, verursacht. CO2 hat einmal emittiert eine atmosphärische Aufenthaltszeit von 800 bis 1000 Jahren. Das heißt, es verschwindet nicht von allein. Das heißt, jetzt emittiert, bleibt es für immer und ewig dort oben. Wenn wir heute abschalten würden, jegliche CO2-Emission, dann steigt die Erdmitteltemperatur mit einer gewissen Verzögerung trotzdem noch an, bis sie dann quasi asymptotisch auf einen Maximalwert sich einstellt und von dort auch nicht mehr so leicht absinken
wird. Den Maximalwert bestimmen wir jetzt.
Bestimmen wir jetzt in den nächsten 5, 6, 7 Jahren.
In 5, 6, 7 Jahre kann man sich sehr gut vorstellen, als relativ kurze Zeitspanne.
Richtig.
In der durch Dinge passieren müssen, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich jetzt wieder von der Agenda als verpflichtend runtergenommen worden sind.
Richtig.
Es ist verständlich, aber es hat gravierende Folgen.
Ja, aus einer Position eines extraterrestrischen Wesens. Das ist immer sehr interessant. Ich habe mit den Studenten immer gesagt, sie sollen versuchen, diese Position einzunehmen. Als ein Wesen, das von irgendwo herkommt und mit seinem Raumschiff über der Erde stehen bleibt und nach unten schaut. Und schaut, was machen die da? So wie wir als Kinder einen Ameisenhaufen beobachtet haben, um zu verstehen, nach welchen Funktionalitäten laufen diese Ameisen von wo nach wo. Ist es doch so, was würde denn dieses Wesen berichten, wenn es nach Hause kommt? Das würde sagen, die sitzen vor ihrem Haus und schlagen sich im Sandkasten die Schäufelchen um die Ohren. Um Marktanteile, um Gebietsanteile, um was weiß ich nicht alles. Ne? Um die Division, wer ist gut und wer ist böse und wer darf nicht. Und das sind erbitterte Dinge, die die Menschen Kriege nennen.
Ja, wir sind imstande, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Wir sind imstande, auf Pandemiewirtschaft umzustellen. Ja. Aber es ist nicht möglich gewesen, diese Klimakatastrophe als das zu identifizieren, was sie ist. Nämlich eine tatsächliche Katastrophe in Zeitlupe.
Wir haben die Schwerpunktverschiebung. Ja, die Leute hauen sich im Sandkasten die Schäufelchen um die Ohren und merken nicht, dass das Haus hinter ihnen zusammenbricht. Das ist ganz einfach. Und während sie einen Wirtschaftszweig vergleichsweise schnell reparieren können, während sie andere Dinge vergleichsweise zügig in Ordnung bringen können, ist die Dimension der Umweltkatastrophe so groß, dass die Menschen sie nicht mehr in Ordnung bringen können. Das ist definitiv so.
Es gibt ja den zynischen Witz von zwei Planeten, die sich treffen auf der Milchstraße. Und der eine sagt zum anderen, wie geht's dir? Und der sagt, schlecht. Ich habe Homo sapiens. Und dann sagt der andere Planet, ach, das geht vorbei. Das charakterisiert wahrscheinlich die globale Situation. Sie haben ja ein Vermittlungswerk zu dem Thema auch publiziert, das auf drei Bände ausgelegt ist, mit dem Titel Non Nobis, den Sie dann vielleicht auch noch kurz erläutern. Der dritte Band ist im Kommen.
In Arbeit.
In Arbeit. Der ist wahrscheinlich der wichtigste, weil es darum geht, was sind die konkreten Lösungsmöglichkeiten. Aber reden wir vielleicht über den Titel Non Nobis. Das heißt ja so viel wie nicht für uns, aber wie geht es eigentlich dann weiter?
Das ist die große Frage. Ne? Also Non Nobis ist eine Rede Ciceros. Und als jemand, der 9 Jahre Latein gelernt hat, ist man natürlich diesen Dingen noch ein bisschen behaftet und zitiert vielleicht eher mal einen Satz aus dem Lateinischen als einen Satz aus dem Englischen. Es soll ja nichts damit zu tun haben, dass man hier Bildungsbürgertum herauskehrt, sondern ich mache das mit Absicht, um zu zeigen, dass die Fragen, die wir heute zu denken haben, vor 2000 Jahren auch schon in großer Brillanz durchdacht wurden. 2000 Jahre und mehr. Und was haben wir denn heute zu denken? Wir müssen doch einfach einsehen, dass die aktuelle gesellschaftliche Struktur innerhalb eines Staates in den meisten Ländern der Welt, wie die Interaktionen zwischen den einzelnen Staaten auf unserer Welt, nicht dazu geeignet sind, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Punkt. So, das heißt, wir brauchen entweder eine überstaatliche Initiative, dass eine Reihe von Ländern sich zusammentun und zu sagen, wir verschieben jetzt unsere Geldströme, die wir bisher dort und dort und dort hineingelenkt haben, alle auf ein gemeinsam vereinbartes und orchestriertes Verhalten.
Dafür gibt es ja Konzepte und es braucht nicht alle Staaten der Welt. Es braucht einen ausreichend großen Anteil an mächtigen Staaten.
Ja, an Staaten mit Geld, das ist das eine, weil es geht um sehr, sehr viel Geld. Und natürlich auch an einem Willen, die eigenen Emissionsraten dramatisch zu reduzieren. Und man muss in diesen Bereichen einfach ehrlich sein. Natürlich kann man sagen, die Chinesen sind die Hauptverschmutzer. Ja gut, wenn Sie Liechtenstein mit China vergleichen, dann gewinnt Liechtenstein immer. Wenn Sie aber Kopf mit Kopf, Person oder Mensch mit Mensch vergleichen, dann sieht die Rechnung vollkommen anders aus.
Wenn man die Rechnung ausdehnt auf die Zeit seit 1750,
wer hat eigentlich den Schlamassel herbeigeführt?
Amerikaner 400 Mal mehr Rucksack als ein Äthiopier heute lebend.
Richtig.
Und das ist ja auch die Diskussion bei den Klimakonferenzen. Wie wird dieses Maß angesetzter Verantwortung?
Aber das sehen wir ja seit vielen, vielen Jahren, dass es zu keinem Ziel führt. Die Länder der sogenannten Ersten Welt haben ein paar Lippenbekenntnisse abgegeben. Faktisch haben sie nichts Durchgreifendes installiert, um das von ihnen selbst in der Vergangenheit induzierte Problem zu lösen. Das ist ganz einfach. Und sie weigern sich bis heute, Tausende von Milliarden Euro, die nämlich notwendig sind, in die Hand zu nehmen, um das Problem überhaupt mal anzugehen. Ich schildere Ihnen Folgendes. Das Pariser Klimaschutzabkommen sagt auch ganz klar, dass wir nicht in der Lage sein werden als Menschheit bei allen Anstrengungen bis zum Jahr 2050 beispielsweise alle Schiffsmotoren, alle Motoren von Diesellokomotiven und ähnlichen von gewissen Industrieanlagen so umzubauen, dass sie emissionsfrei sind. Auch industrielle Prozesse, die prozessbedingte Emissionen hervorrufen, beispielsweise chemische Reaktionen, beispielsweise bei der Herstellung von Zement, werden wir nicht alle abstellen können. Wir müssen davon ausgehen, dass von einem heutigen Emissionstätigkeit von ungefähr 50 Milliarden Tonnen pro Jahr, wir auf 5 hinunterkommen, aber die 5 sind es dann auch. Die benennt man als residuelle Emissionen oder als residual emissions, als nicht vermeidbare Emissionen für längere Zeiträume, nicht vermeidbar. Und dann sagt Paris, Treaty, Pariser Klimaschutzkommen auch, und deshalb müssen wir uns bis 2050 in die Lage versetzen, genau diese 5 Milliarden Tonnen pro Jahr aus der Atmosphäre zu ziehen. Das ist die Forderung Nummer 1. Das hat die Überschrift Net Zero. Das heißt, wenn die Atmosphäre entlassen, ziehen wir an der anderen Seite aus der Atmosphäre wieder heraus und dann sind wir ab dann Net Zero.
So. Das heißt, es gibt genug Bäume, um diese Emissionen wieder aus der Atmosphäre zu holen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben genau zwei Möglichkeiten. Sie haben technisch basierte und biobasierte. Sie haben die biobasierte erwähnt, die Bäume. Wenn Sie 5 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen wollen, brauchen Sie ungefähr einen Wald quadratisch mit einer Seitenlänge von 3500 Kilometer.
Schwierig.
Das ist schon machbar oder existent, aber das bedeutet, wir müssen genau überlegen, wie viel Holz wir für die Nutzung aus diesen Wäldern nehmen, weil wir damit natürlich ab einer gewissen Entnahmemenge die CO2-Bindungskapazität senken. Wenn wir vereinzelt Bäume herausnehmen, dann entstehen Lichtungen, dann werden die um die Lichtung herumstehenden Bäume besser besonnt, dann haben die mehr Blattwuchs oder Nadelwuchs, dann entnehmen die mehr CO2. Aber das geht natürlich nicht, wenn sie einen gesamten Wald auf einmal abfällen, wie es in vielen Teilen der Welt passiert. Dann haben sie diese Einbrüche in der CO2-Bindung. Also nochmal zurück. Wenn wir biobasierte Methoden verwenden wollen, um CO2 aus der Atmosphäre zu extrahieren, dann brauchen wir Waldflächen, das sind die effektivsten in signifikanter Größenordnung. Wir dürfen die Waldflächen, die wir haben, nicht weiter in dem Maße roden, wie wir es tun. Da kommen wir nachher gleich auf die Urwälder in Amazonien. Und wir müssen neue Wälder in gigantischem Ausmaß anpflanzen. Weil das, was wir heute anpflanzen, in 15, 20, 30 Jahren beginnt, signifikant CO2 zu binden.
In China tut das ja.
700 Millionen Bäume pro Jahr als Klimaschutzmaßnahme.
Das ist beachtlich.
Das ist beachtlich. Das habe ich bei uns noch nicht gehört. So, das ist die biobasierte Methode. Sie können das natürlich auch machen, indem Sie beispielsweise eine andere Fruchtfolge auf den Ackerböden machen, damit die Erde nach der Ernte nicht blank ist, weil dann emittiert sie auch CO2. Deshalb sind Wiesen besser etc. Aber nichts ist so effektiv wie ein Wald. Jetzt kommen wir zu den technobasierten Methoden. Das sind im Grunde genommen Verfahren, bei denen Sie CO2 oder Luft einsaugen in eine große Maschine, das CO2 herausholen und den Rest wieder wegschicken. Wenn Sie eine Konzentration von CO2 in der Atmosphäre haben, wie wir es zurzeit vorfinden, von 420 ppm, dann heißt es, Sie müssen 2400 Moleküle Luft einsaugen, um ein Molekül CO2 zu treffen. Selbst wenn Sie es mit 100%iger Sicherheit dann aus diesem Luftstrom herausziehen können, was auch noch nicht gegeben ist, selbst wenn, dann brauchen Sie den energetischen Aufwand, um 2400 versus 1 anzusaugen, durch eine Anlage zu ziehen und hinten wieder hinauszublasen.
Das spricht nicht sehr für Carbon Capture Anlagen.
Nein, man muss ja ehrlich sein. Carbon Capture, technologisch funktioniert das alles. Der Energieverbrauch ist heute so, dass Sie, je nachdem, wenn Sie fragen, zwischen 500 und 1000 Euro pro Tonne CO2 bezahlen müssen. Nehmen wir mal den niedrigeren Wert 500. Wenn Sie 5 Gigatonnen Paris Treaty Residual Emissions pro Jahr zu einem Preis von 500 Euro pro Tonne aus der Atmosphäre ziehen wollen, dann kostet Sie das pro Jahr 2500 Milliarden Euro. Also mit diesen Fragestellungen ist das Bauwesen ursächlich verknüpft als einer der Hauptemittenten. Und zwar, das ist sehr, sehr wichtig, wir sprechen häufig immer nur von Gebäuden und vergessen die Infrastruktur. Das geht auf eine problematische Übersetzungsarbeit zurück, die Forschungen beispielsweise und auch Veröffentlichungen der Internationalen Energieagentur, die da lauteten, es gibt Buildings, Residential and Non-Residential, also quasi Wohngebäude und dann alles andere, aber Gebäude. Ein Gebäude nach unserer Definition ist eine bauliche Anlage, in der sich Menschen zumindest temporär aufhalten. Die zweite große Gruppe an Materialverbrauch und damit behafteten Emissionen ist aber die Infrastruktur. Und die müssen wir auch mit betrachten. Und das habe ich in Buch 1 meiner Trilogie zum ersten Mal überhaupt klar herausgearbeitet, welche unglaublichen Mengen an Energie für Erdbewegungen beispielsweise zum Bau von Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Kanälen und Ähnlichem, Betonmengen und so weiter verbraucht bzw. eingesetzt werden. Und beides zusammen sind diese großen Quantitäten.
Und die sind ja vorbildlich auch für Länder, deren Bevölkerung sich erst entwickelt. Also was in Afrika passieren wird in den nächsten 20 Jahren, ist ja fast eine Steigerung um mehrere Milliarden.
Um 100%.
Die alle auch ihre Infrastruktur haben wollen, die alle auch ihre Residential Buildings.
Lassen Sie uns gleich darauf kommen, lassen Sie uns nochmal darauf beharren. Nach welchen Kriterien wollen wir überhaupt entscheiden? Ne? Ob wir abreißen, ob wir neu bauen, ob wir gar nichts machen etc. Es sind auf der technischen Ebene ganz klar diese Ressourcen, Abfall, Emissionen und Energieverbrauch. Dann kommt noch die monetäre, die finanzielle Ebene dazu. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Die sind's. Jetzt sagen Sie ja völlig richtig, was ist eigentlich mit den Menschen im globalen Süden? Dazu müssen wir wissen, von den 8 Milliarden Menschen, die heute leben, wohnen ungefähr 1,4 im globalen Norden und 6,6 im globalen Süden. Die Menschen im globalen Norden haben, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil niemand weiß, wie schwer der Kölner Dom ist, aber ungefähr so 300, 350 Tonnen an Baustoffe pro Mensch investiert. Ja, schauen Sie, jeder Zentraleuropäer hat mehr Straßenfläche als Wohnfläche. Sie als Bürger besitzen, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, in Deutschland ungefähr zwischen 10, 12 Parkplätze. Sie besitzen ein Tausendstel des Parkplatzes vor der Praxis Ihres Zahnarztes. Als Bürger besitzen Sie ein Zehntausendstel des Parkplatzes vor dem Supermarkt. Sie können ja überall hinfahren und finden einen Parkplatz, weil er für Sie bereitgehalten wird. Das heißt aber faktisch haben Sie da ziemlich viel Leerstand an Parkplätzen. Weil wenn der Supermarkt zumacht, sind die Parkplätze leer. Aber der Bürger besitzt sie. Das heißt, sie besitzen unendliche Mengen an Material, das sie nur ganz punktuell nutzen, das aber zur Versiegelung beiträgt und natürlich zum Ressourcenverbrauch etc. etc.
Also es gäbe effizientere Modelle, die man als Vorbild für den globalen Süden darstellen kann.
Das ist eine große Hoffnung, das dass man sagt, ein Leapfrogging, also ein Überspringen einer technischen Generation, also Leapfrogging auch wieder so ein Anglizismus, tut mir leid, aber es gibt kein deutsches adäquates Wort dafür, bedeutet beispielsweise, dass man sagt, nun gut, jetzt haben wir ja festgestellt, was verbrennungsbasierte Automobile anrichten. Also soll doch das Wachstum an Automobilität in Afrika gar nicht mehr verbrennungsbasiert sein. Das heißt, die überspringen die Periode verbrennungsbasierte Kfz-Antriebe. Man könnte auch sagen, die überspringen beim Bau ihrer Häuser die Periode Heizen- und Warmwasseraufbereitung durch Verbrennungsprozesse im Keller. Ja, das ist die große und die einzige Hoffnung und eine der Hoffnungen für zukünftiges Bauen. Aber wir müssen für 6,6 Milliarden Menschen, die im Schnitt 75 Tonnen auf sich vereinigen und nicht 300 bis 350 wie wir, eine gebaute Heimat bereitstellen. Da können wir auch nicht sagen, wir bauen nicht mehr. Das kann man vielleicht in Österreich oder in Deutschland sagen, obwohl man das auch hinterfragen muss. Aber wir können diesen Menschen nicht zumuten zu sagen, wir bauen nicht mehr. Die werden sagen, wir hätten gern ein Krankenhaus, weil wir haben keines. Und wir hätten gern eine Schule und eine Universitätsklinik, weil wir haben keine. Aber wenn sie diese Kliniken bauen und diese Häuser und Ausbildungsstätten und die Infrastrukturmaßnahmen, nämlich die Wege dorthin, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, wenn sie das alles bauen, dann müssen sie ja pro Kopf irgendetwas zwischen 200 und 250 Tonnen bauen, mal 6,6 Milliarden. Und dann müssen sie die existierende gebaute Welt nahezu noch zweimal dazu bauen. Und jetzt merken sie die politische Dimension architektonischen Schaffens. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, mit unserer Erziehungshintergrund, mit unserer auch stark auf das Christentum basierten Moralvorstellung haben diese Menschen natürlich das Recht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und was definieren wir dazu? Zumindest mal Zugang zu Bildung und Zugang zu Gesundheit. Ja, aber dann müssen wir diese Gebäude bauen. Und wenn wir sagen, dann kollabiert aber das Gesamtsystem Erde. Oder wie Bruno Latour gesagt hat, der leider viel zu früh verstorbene französische Philosoph, die sogenannte kritische Zone, also die von den Menschen.
Terrestrische Zone.
Genau, das kollabiert. Also was, dann können wir doch nicht einfach sagen, so wie wir es ja heute tun, wir lassen das nicht zu, indem wir die Bevölkerung dort destabilisieren, indem wir sie in Bürgerkriege verwickeln. Da verdienen wir dann auch noch Geld und Hauptsache, sie bauen nicht und sie machen nicht, etc., etc. Das halten sie ja moralisch nicht durch. Wir halten es seit Jahren moralisch durch, dass jede Nacht so und so viele zig Menschen im Mittelmeer ertrinken. Aber lassen Sie doch mal die Ertrinkenden pro Nacht die Größenordnung von 100.000 erreichen. Da können Sie doch nicht länger schweigen. Und der Vorwurf, den ich mache, der Gesamtszene, der Gesellschaft ist, dass sie, obwohl sie das alles weiß oder wissen könnte, also statt irgendwelcher dummer Talkshows, sich mal mit diesen Themen befassen würde und auch miteinander darüber sprechen würde, dass die Gesellschaft nichts tut. Und dass die Fachleute dafür eben auch nichts tun. Wir haben hervorragende Wissenschaftler in allen Disziplinen. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Ich zeichne aber folgendes Bild. Diese Wissenschaftler bohren wissenschaftlich gesehen ganz tiefe Löcher. Alle sind total erfolgreich. Aber der eine weiß nicht, was der andere macht. Und sie kommunizieren nicht miteinander. Und sie sind ja sogar manchmal ein bisschen stolz drauf, dass sie zwei Freunde, die ich habe, die gehören zu ein und derselben Fakultät für Physik. Und der eine ist ein Teilchenphysiker und der andere ist ein Astrophysiker. Dann sitzen die bei mir zu Hause und sagen, naja, die Grundausbildung ist noch gemeinsam, aber was der Mann jetzt tatsächlich arbeitet, das verstehe ich auch nicht mehr so richtig. Und das ist ja nur ein Teilgebiet. Und jetzt nehmen Sie mal diese Zusammenhänge. Sie stellen einen Baustoff her, wie beispielsweise Stahl. Da haben Sie verschiedene Verfahren, den Kohlenstoff aus dem Eisen rauszukriegen, damit es dann hinterher Stahleigenschaften gibt. Dabei entstehen Emissionen. Diese Emissionen bringen eine Erderwärmung. Diese Erderwärmung ist inhomogen. Die bedeutet teilweise Einbrüche von Ernten. Die Einbrüche von Ernten bedeuten Verlust von Arbeitsplätzen. Das induziert Migration. Die Leute laufen irgendwo hin und sagen, jetzt hätte ich gerne in Schweden eine neue Heimat. Das bedeutet, wir bauen für die ehemaligen spanischen Gemüsebauern in Schweden eine Heimat. Dafür brauchen wir Baustoffe, die induzieren wieder Emissionen. Und das war jetzt nur ein einzelner Gedankengang von Hunderten von möglichen Ursachen mit Folgen und Folgen und Folgen.
Bei Ihrer Liebe zum Lateinischen zu bleiben, es ist ein klassischer Circulus Viciosus, den Sie da geschildert haben. Genau. Dann sitzt der Teufel drinnen.
Genau. Und man muss darüber reden.
Man muss darüber reden. Ich meine, die Architekturtage haben ja auch einen Titel. Heuer, sehr einfach geht's noch.
Ja.
Mit Fragezeichen. Und die Antwort ist, wie wir das Gespräch sicherlich gezeigt hat, so geht's sicher nicht. Ne? Und die Antworten sind natürlich fatal. Eine Antwort ist, Austria first oder America first, das kann funktionieren aus der Perspektive nicht der Österreicher, aber der Amerikaner. Wie wird das weitergehen im Herbst? Wir wissen das alle nicht. Und es sind die globalen Rahmenbedingungen, unter denen wir alltägliche Entscheidungen treffen müssen, auch als Disziplin.
Ja.
Und ich nehme da schon so etwas wie ein Kippen der Stimmung wahr in der Architekturszene und auch in der Ingenieurszene. Also dass man bereit ist, dieses Thema wirklich auch zu verstehen in der Komplexität, wie Sie es heute geschildert haben.
Muss.
Und die Antworten werden nur Teilantworten sein können, weil wenn man immer sich am globalen Ganzen misst, ist die Gefahr, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Also diesen Hintergrund zu verstehen, wie Sie es auch in Ihren drei Bänden versuchen darzustellen. Also zuerst das Problem, dann die Rahmenbedingungen und dann nehme ich an im dritten Band die konkreten Antworten.
Ja.
Das wird notwendig sein, auch in einem breiten Diskurs in der Bevölkerung das zu behandeln, weil sonst sind die populistischen kurzen Argumente die, die sich durchsetzen werden.
Das ist die große Gefahr. Das Thema ist komplex und es ist teilweise kompliziert, aber es ist trotzdem bei einer klaren Art der Kommunikation verstehbar.
Ja, auch in vielen Komplexitäts- und Erklärungsstufen verstehbar.
Richtig. Und jetzt darf man daran nicht verzweifeln. Sloterdijk hat mal gesagt, es gehört zur Signatur der Humanitas, dass sie vor Probleme gestellt wird, die größer sind, als Menschen sie eigentlich lösen können. Das legitimiert sie aber nicht aufzugeben. Das heißt, wir haben jetzt dieses Problem selber geschaffen. Wir wissen seit mehr als 30 Jahren, was zu tun ist. Wir haben jetzt 30 Jahre lang nichts getan, überhaupt nichts, bis auf ein paar kosmetische Maßnahmen. Und jetzt müssen wir eben alle ran. Das heißt, darüber reden, Bewusstseinsbildung, darüber sprechen, Ziele formulieren und anfangen. Auf gar keinen Fall aufgeben. Auf gar keinen Fall, weil die Menschen sind findig genug und es gibt auf der Erde Geld genug, um diese Dinge irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber es bedeutet eben drastische Veränderungen in den bisherigen Verhaltensweisen. Und das muss man jetzt akzeptieren. Und dummerweise, wenn ich das noch dazu sagen darf, ist die Notwendigkeit zum Schutz der kritischen Zone und damit zum Überleben der Menschheit fällt zusammen zeitgleich, wahrscheinlich mit einem bestimmten Grund sogar, mit einer dramatischen Verschiebung der Einflusssphären in dieser Welt. Schauen Sie, wenn Sie die Vereinigten Staaten nehmen, die sich ja als Hegemon für unsere Welt interpretieren oder sehen und die ihr angelinkten NATO-Staaten, die eigentlich ausführende Gehilfen sind, dann sind das in Summa, was kommt zusammen, vielleicht 1 Milliarde Menschen, 1,2. Nehmen Sie die BRICS-Länder, das sind 3,6 Milliarden Menschen. Und die BRICS-Staaten haben eine ganze Reihe von Prinzipien verkündet, nämlich das Vermeiden jedweder Blockbildung, das Nicht-mehr-Akzeptieren einer Dollarherrschaft, das Nicht-mehr-Akzeptieren von Handelssanktionen und ähnlichen Dingen. Das wird zu einem riesigen Verschieben von Machtstrukturen und Einflusssphären führen. Und das wird mit Sicherheit dazu führen, dass der Einfluss der USA dramatisch sinkt. Ob das mit einem Krieg einhergeht, da können wir nur hoffen, dass es nicht der Fall ist. Aber es wird diese Veränderungen geben. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir hier in Zentraleuropa nicht wie die ökologischen Schlaumeier herum diskutieren können, nach dem Motto, ihr müsst und ihr dürft nicht, ihr da, sondern dass eigentlich die Musik jetzt dort spielen wird, wenn sie nicht schon dort spielt. In China, zunehmend in Indien, nehmen Sie Indonesien. 280 Millionen Einwohner, das sind 80% der USA. Das sind gigantische, nicht nur Anzahl von Menschen, sondern Leistungsvermögen und vor allen Dingen auch Leistungshungrigkeit. Weiterbildungshunger etc. etc. Da wird viel passieren. Und wir werden gut daran tun, global das Gespräch mit diesen Menschen aufzunehmen und zu sagen, schaut, das ist unsere Erkenntnislage, was ist eure Erkenntnislage? Das ist unsere Situation, wo wir helfen können mit Werkzeugen und Methoden. Die geben wir euch gerne weiter, weil es ist zum Wohl des Ganzen. Wie können wir das gemeinsam schaffen? Das geht nur gemeinsam.
Das ist die letzte Chance für die europäische Situation.
Die letzte, definitiv.
Sich ein anderes Bild nach außen auch zu geben und eine andere Art von Partnerschaft anzubieten.
Partner der Welt, in der Welt.
Sie zitieren ja auch gerne Ernst Bloch.
Ja.
Das Prinzip Hoffnung. Für Optimismus ist ja, glaube ich, kein Anlass gegeben, aber Hoffnung ist eine Ressource, die wir in Europa doch haben.
Ja.
Und die wir einsetzen können. Und letzten Endes geht es ja nach Bloch um Heimat.
Auch, ja.
Und Bloch hat ja auch eine schöne Definition, was Heimat ist. Das ist etwas, worin noch niemand war, das jedem in die Kindheit scheint.
Das ist doch sehr weitblickend und teilweise sehr weise. Also ich zitiere Bloch deshalb gern, weil er eine der einflussreichsten Personen meiner frühen Jugend war. So neben Josef Beuys und anderen, also die einen im Denken geprägt haben. Auch wenn man nicht immer alles verstanden hat, wie will ich als 14-Jähriger ein dreibändiges Werk namens Prinzip Hoffnung verstehen. Ne? Aber man hat es dann eben 10-mal gelesen und als Student das 11. Mal. Und irgendwann versteht man dann so ungefähr, was gemeint sein könnte. Und der Kern ist ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger, interessanter Abschluss für unser Gespräch oder ein Teilergebnis des Gespräches, dass Zukunft durch die Menschen in einem bestimmten Umfang konstruierbar ist. Ja, und zwar als wissenschaftlich basierter, strategischer geführter Prozess. Und das bedeutet, man muss wissen, wo man steht, man muss wissen, wo man hin will und man muss die Randbedingungen dazu kennen. Und innerhalb dieser Korridore, so habe ich mein zweites Buch der Trilogie benannt gehabt, innerhalb dieser Korridore haben sie Handlungsspielräume. Und das ist das, innerhalb dessen wir agieren können und agieren müssen. Es kann die Entwicklung von Innovation, von Nouveautés, von Neuigkeiten, das Erreichen von Zielen ist immer an strategische Vorgehensweisen gebunden. In unserem Fall wird es heißen, das Problem ist jetzt hinreichend beschrieben, die Zielvorstellung können wir gemeinsam entwickeln und dann müssen wir gesellschaftliche Prozesse transformieren in einem wahrscheinlich teilweise evolutionären, aber aufgrund der Zeitnot auch in einem teilweise revolutionären Prozess.
Danke. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Danke.